Ein wunderschönen guten Morgen gehört Inside Morgen. Ich bin der Micha und heute Morgen bin ich mit dem Manu am Start. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebster Micha.
Wir beide sind heute mal auf Abenteurertour. Und zwar werden wir gemeinsam in illustren Fantasy-Welten riesige Drachen, merkwürdige Djinns, garstige Piraten, böse Elfen, böse Zauberer, böse Skelette, Untote, alles, was ihr euch vorstellen könnt, bekämpfen. Denn heute wird's um Dragon's Crown Pro gehen. Dragon's Crown Royal Edition, also die Neuauflage von Dragon's Crown, ein Spiel, das vor 4 Jahren knapp rausgekommen ist für alle möglichen PlayStation-Plattformen, für Vita, für PS3 und so. Und jetzt gibt es endlich eine Umsetzung für die PlayStation 4 in gloriosen 4K und mit neuem Orchester-Soundtrack. Und du und ich, wir sind beide große Fans des Original-Releases gewesen, das damals sehr kontrovers aufgenommen worden ist, aber wir freuen uns riesig über diese Neuauflage. Worum geht's denn
2013,
eigentlich?
2013 habe ich geguckt, ist es nochmal rausgekommen. Ich habe auch nochmal die Vita rausgekramt, um nochmal kurz reinzuschauen. 2013 hatten wir es auch schon besprochen. Da hattest du mit Andreas drüber gesprochen, Dragon's Crown Pro und beziehungsweise ohne Pro damals. Und um was geht's? Genau, es ist ein 2D-Brawler im weitesten Sinne. Also wenn man so die alten Arcade-Automaten noch kennt mit Double Dragon und so weiter, wenn man sich das Ganze vorstellt in einem moderneren Gewand mit handgezeichneten Grafiken und dieser mit riesigen Sprites, also wirklich riesige Figuren, die sich durch ein Fantasy-Setting brawlen und eben nicht durch die Hinterhöfe einer Großstadt, dann ist man schon sehr nah dran, sammelt alle Tropes, alle Ideen, die ihr irgendwie von Dungeons and Dragons und so kennt, also wie du schon angedeutet hast, von Skelettkriegern mit Schild bis hin zu irgendwelchen feuerspuckenden Drachen, von Magiern bis hin zu Bogenschützen, also alles, was so dieses typische Fantasy-Flair ausmacht, das alles reingeschmissen und mit einer aus den Augen von japanischen Entwicklern, wie sie sich westliche Fantasy vorstellen, oder? Das ist, glaube ich, eigentlich so der Kern dieses Spiels, was Dragon's Crown ausmacht, dass es eben ein sehr westliches Spiel eigentlich ist, optisch, aber eben von japanischen Entwicklern.
Genau, wir können ja auch so ein bisschen was zu den Entwicklern noch ein bisschen erzählen, weil das ist schon eine Besonderheit. Und zwar geht es hier um VanillaWare. Das sind die Leute, die auch Spiele wie Odin Sphere oder Muramasa gemacht haben. Das sind so hier soweit die bekanntesten Titel. Und die Odin Sphere hat jetzt letztes Jahr, glaube ich, ne? Ich glaube, das war letztes Jahr eine neue Auflage bekommen, eine sehr, sehr gute für PS4. Und das ist jetzt sozusagen der zweite Teil. Also ich hoffe jetzt also inständig, dass vielleicht Muramasa nochmal neu aufgebaut wird. Und das sind so Spieler, die haben eigentlich so sehr oldschooliges Gameplay. Also das Brawler-Gameplay ist halt schon etwas, was man jetzt eigentlich eher so aus den 90ern irgendwie kennt. Aber das wird alles so bei VanillaWare so garniert mit einem Art-Design, das einfach atemberaubend schön ist. Und das ist.
Naja, sagen wir mal, atemberaubend schön ist im Auge des Betrachters gerade bei diesem Spiel sehr.
Ja, können wir ja gleich. Genau, das ist ja die Kontroverse. Also die haben das alle sehr, hier im Westen wurde das eher so, waren nicht alle ganz so begeistert, aber das ist so, also im Grundlegend ist es halt bei den meisten Spielen halt so, dass die oft so einen malerischen Zeichen, so einen Malbuchstil eigentlich haben, so würde ich das beschreiben. Das klingt jetzt alles ein bisschen simpler, als der Begriff das so impliziert, weil es ist tatsächlich so, dass die Farben und die Details wirklich sehr, sehr, also sehr intensiv sind. Und du hast, also das sind wirklich so Malbücher, die sehen so, da sehen die einzelnen Bilder so aus, als hätte der Künstler wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, um die Farbkomposition auch entsprechend zu kriegen. Und auch dieses Strength Crown hat zum Beispiel eine so entsättigte Farben. Also man, es ist nicht gar nicht so, wie man es so von Anime zum Beispiel kennt, dass die Farben sehr prall sind oder so, sondern du hast wirklich so, als würden die Farben so ausgeblichen sein auf einem Blatt Papier, als hätte das schon ein paar Jahre hinter sich und würde vielleicht.
Ja, man hat die ganze Zeit das Gefühl, als spielt man ein Kirchengemälde.
Ja, stimmt.
So ging es mir eigentlich, weil auch gerade durch diese westlichen Fantasy-Einflüsse, also wenn man Knochen zum Beispiel einsammelt, dann sind so dicke Engel, so Kinderengel, die das dann wiederbeleben. Du hast kleine Feen, die um dich rumschwirren und so weiter. Also man hat immer diesen Art diesen grafischen Eindruck, als spielt man ein altes Kirchengemälde, aber eben mit diesem Dungeons and Dragons Flair. Also es ist fast schon ein Hyperrealismus, den diese Figuren darlegen. Also überzeichnete Muskeln, überzeichnete Körper, deformierte Körper, die eben nicht wie auch bei Kirchengemälden, das bezieht sich rein auf die Farben und auf diese Ästhetik, aber die Figuren selber sind halt so dermaßen überzeichnet, so ein bisschen wie bei dieser Heavy-Metal-Serie, die es früher mal gab, gell? So diese Comic, wo diese Cover immer so dermaßen übertrieben dargestellt sind, dass du wirklich das Gefühl hast, diese Figur hat mehr Muskeln, als ein menschlicher Körper überhaupt haben kann.
Genau, und das ist halt das Witzige, also es hat diesen westlichen Flair, es spielt halt offensichtlich auch in so einem Medieval Fantasy-Setting irgendwie, was man eher so aus dem Westen kennt. Man hat diese all die Sachen drin, plus, aber das Ganze hat trotzdem so diesen japanischen Touch dadurch, dass dann zum Beispiel die Augen so eher so groß sind, wie man es, also zumindest bei den weiblichen Charakteren so groß sind, wie man es eigentlich aus Anime-Charakteren irgendwie so kennt und so. Also da ist halt immer so irgendwie immer noch so dieser japanische Twist irgendwie drin, den man so aus japanischer Kultur irgendwie kennt. Und diese Mischung ist irgendwie, also ob man die jetzt schön findet oder nicht, aber sie fällt auf jeden Fall auf und man kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es keinen eigenen Stil hat. Also es hat
absolut nicht.
Das ist, also man sitzt da und denkt, also man hat wirklich das Gefühl, man hat so etwas in dieser Form einfach noch nie gesehen. Und diese Überzeichnung, die du gerade beschrieben hast, ist eben auch genau das, was ziemlich vielen Leuten nicht gefallen hat, auch im Original-Release. Und auch das ist jetzt hier in dieser Neuauflage auch genau dasselbe. Also es hat wirklich genau das exakt gleiche Art-Design. Und es ist so, dass dann zum Beispiel hast du einen Ritter, der hat einen winzigen Erbsenkopf und einen gigantischen Körper, also kann es gar nicht anders beschreiben.
Also Conan der Barbar wirkt gegen ihn wie ein Erstklässler.
Toll, also es ist der atmet den ein, wortwörtlich, weil wirklich, du hast wirklich diese Animation, der atmet so und ist das so eine riesige Körpermasse, die sich da irgendwie bewegt. Also die haben halt alle auch irgendwie in den Menüs und wenn die dann dargestellt werden, die Artworks haben alle irgendwie eine Form von Bewegung, meistens atmen die dann auch einfach und das, also du hast schon Angst, wenn du die anguckst. So ähnlich geht's mir dann beim Priester. Der Priester hat einen größeren Kopf als der Ritter und auch nicht so viele Muskeln, aber dafür gigantische Hände. Weil das macht ja Sinn, er predigt ja auch. Also all diese Körpermerkmale, die irgendwie prägnant sind, irgendwie, zum Beispiel der riesige Brustkorb oder halt irgendwie diese predigenden Hände, die werden halt nochmal extra hervorgehoben. Und Grund des Anschlusses, was hier ziemlich vielen Leuten nicht gefallen hat, war bei den weiblichen Charakteren dann nicht bei allen, aber bei manchen dann der Brustumfang.
Also alles in diesem Spiel ist dermaßen übertrieben und das ist zieht sich ja leider auch so ein bisschen durch diese japanische, bei Spielen aus Japan ja oft dieser Fetisch für übergroße Brüste, der taucht ja oft auf. Es sind nicht nur die Brüste, also es sind alles deformierte Körper. Bei den Brüsten fällt es als extrem auf, weil die halt auch so eine Wiggle-Animation haben. Also auch die einige der Bardamen oder so oder die Magierin in der Stadt und so. Da siehst du fast gar nichts anderes außer Brüsten und bei den Spielcharakteren ist es ein bisschen diverser. Also bei den Spielcharakteren gibt's halt die Magierin mit diesen riesigen, riesigen Brüsten, die wirklich das allergrößte Körpermerkmal bei ihr sind. Es gibt dann aber auch zum Beispiel die Elfenbogenschützin, da siehst du gar keine Oberweite, weil die halt so wallende Gewänder anhat und die hat dann auch funktionale Kleidung an. Und dann gibt's die so eine Krieger-Dame, die hat halt auch wieder diese typischen Tropes, die läuft halt im Bikini rum, anstatt irgendwie eine anständige Rüstung anzuziehen. Also das Spiel hat einfach alle Tropes, die man aus der Fantasy-Welt kennt und es schließt eben auch nicht aus, dass Ritterdamen Bikinis haben und Frauen große Oberweiten haben.
Genau.
Bei den Spielcharakteren kommt wenigstens hinzu, dass es nicht ihr einziges, also sie werden nicht auf diese sexuellen Körpermerkmale reduziert. Es ist zwar eine sexistische Darstellung, aber sie haben immerhin auch Charakterzüge und sind starke Kämpferinnen, ja, und es gibt eben drei männliche Charaktere, drei weibliche Charaktere, also von daher kann man auf der Ebene dem Spiel sagen, immerhin, aber leider halt von der man kann es nicht wegdiskutieren, dass es halt eine sexistische Darstellung ist, was diese Körpermerkmale betrifft. Das ist einfach so und das ist bei diesem Spiel. Das war 2013 eine Diskussion und das hat sich jetzt auch in dieser Version nicht geändert.
Genau, das ist auch genau, also es gibt, du hast zumindest den Eindruck, dass diese Figuren sich halt schon bewusst für diesen Kleidungsstil auch entschieden haben. Also ich glaube, der Barbaren, so heißt sie, ne? Der ist es ziemlich egal, was die Leute drüber denken. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, es gibt in Zwischensequenzen halt auch trotzdem, also es gibt sexualisierte Darstellungen, aber auf der Gegenseite gibt es auch ganz viele andere Frauen, die ganz normal dargestellt werden. Die Königin zum Beispiel ist eine Königin in einem Kleid.
Ja.
Die sieht halt aus wie, also ganz normal. Generell ist mir aufgefallen, dass die Adeligen alle relativ normal aussehen.
Die sind also gar nicht so deformiert, nee, ja, das stimmt.
Vielleicht liegt das, vielleicht ist das so, also vielleicht ist der Kontrast dann so eher, dass die dann eher dünn und ne, gestrafft aussehen sollen, so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, aber die sehen relativ normal aus und es ist, also es geht durchmischt. Es ist nicht so, dass das ganze Ding, das muss man halt auch dem Spiel zugute halten. Es hat ganz viele Unterschiede, also es hat zwar Tropes, aber es hat ganz viele unterschiedliche Darstellungen von Personen. Das ist nicht so, dass dieses ganze Spiel durch die Bank nur dicke Brüste hat oder so, oder durch die Bank nur Muskelkörper, sondern es gibt alle möglichen Typen von Mensch irgendwie da drin, die dann entsprechend dargestellt werden. Aber natürlich ist die Magierin auffällig, weil gerade diese Brustanimation, wenn sie dann so Zaubersprüche macht, dann flattern die Brüste halt auch einfach immer mit. Also es gibt zum Beispiel einen Special Move, das ist dann irgendwie so eine Schockwelle, die sie dann von ihrem Zauberstab wegbrezeln und da flattert alles am Körper.
Das hat mir die Klasse auch ein bisschen vermaledeit. Also ich hatte dann auch keinen Spaß, mit der zu spielen, obwohl ich eben gerne auch Magier und so spiele in Spielen und Magierinnen. Aber das hat mir keinen Spaß gemacht, weil mich hat das echt irgendwie gestört und abgestoßen, diese Darstellung. Und auch die Kriegerin, die hat so eine komische Körperform, also mit dieser, die hat Oberschenkel, die irgendwie fast so breit sind wie der ganze Zwerg, der im Spiel auch existiert.
Ja.
Fand ich ein bisschen fragwürdig, den Grafikstil, und ich verstehe es auch, wenn man es hässlich findet, also diese Darstellung der Figuren. Aber es gibt halt 6 Charaktere zur Auswahl. Man kann sich eben auch das Team, also man spielt entweder alleine oder eben zu 2, zu dritt oder zu viert. Und ob diese Mitspieler, da kommen wir gleich nochmal dazu, menschlich oder eben vom Computer übernommen werden, das steht dir völlig frei, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Aber im Endeffekt ist es ein Team-Brawler. Also du stellst dir eine Party zusammen aus bis zu 4 Leuten und dann läufst du durch diese Missionen von links nach rechts im weitesten Sinne, kannst manchmal auch eben so in die Tiefe laufen, also oder generell auf einer Stage kannst du immer oben, unten, wie bei Double Dragon eben auch, so ein bisschen in dieser Tiefe wechseln und kannst aber dann auch so Türen oben zum Beispiel öffnen, um da nochmal in Zwischenräume zu gehen, aber im Endeffekt ist es ein sehr lineares Spiel, also du hast insgesamt so 9 Level, insgesamt so 9 Gebiete, die dann eben mit mehreren Abzweigungen auch je nach Missionstyp irgendwie so aufwarten. Und das war im Endeffekt das ganze Spiel. Also du brawlst dich durch die Gegend, erledigst Quests, sammelst Loot und Munition, nicht Munition, Geld ein, kaufst dir neue Waffen, steigst im Level auf und ziehst wieder neu in die nächste Schlacht. Es ist ein ganz klassischer Brawler.
Ja, aber das ist schon so gemacht, dass der Gameplay-Loop aber trotzdem ganz gut funktioniert, weil genau die richtigen Elemente dem Zufall überlassen werden und weil es trotzdem halt pro Dungeon, also es gibt dann verschiedene Orte, die du dann aufsuchst, die alle auch einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad dann haben, gibt es auch immer wieder Überraschungen. Das ist das Gute. Also du hast jetzt nicht, ich glaube, man tut dem Spiel ein bisschen Unrecht, wenn man es halt so runterbricht. Klar, das ist das grundlegende Konzept, also brawlen, looten und leveln. Aber du hast trotzdem immer noch genug Überraschungen da drin, dass du auch immer angehalten bist, weiterzuspielen. Also es ist halt so grob aufgeteilt, dass du halt, du hast so ein Dorf, Stadt, Dorf, wie auch immer, wo du dann halt verschiedene Leute aufrufen kannst. Also es gibt dann so eine Gilde, wo du dann irgendwie Abenteuer aufnehmen kannst, dann gibt es halt so Quest-Aufgaben, die kommen so storymäßig, also es gibt tatsächlich eine Geschichte, wo dir dann auch trotzdem Charaktere halt irgendwie begegnen und die sagen, hier gibt's dies und das zu tun und es tauchen dann auch so Sachen auf, mit denen man nicht rechnet, also es gibt dann irgendwie so einen, zum Beispiel so einen alten Mann, den du auf der Straße begegnest und dem, der murmelt dann einfach so mysteriöses Zeug vor sich hin, es gibt dann schon so ein paar Geheimnisse, die du dann irgendwie lösen kannst und du hast dann halt auch noch den Königshof, du kannst dann halt die Königsfamilie besuchen. Du redest nicht mit dem König selbst, sondern mit dem Nachfolger sozusagen, also mit dem nächstbesten, so, wenn man so möchte, und mit der Prinzessin, und die geben dir halt auch dann verschiedene Aufträge. Und so hast du dann schon eigentlich so drei Stellen, an denen du halt immer Aufträge kriegen kannst, und das wechselt sich entsprechend ab. Die Dungeons sind an und für sich auch immer vorgegeben, also du hast immer diese 2D-Hintergründe, wo du durch verschiedene Kammern läufst, und du hast aber trotzdem da drin, was die Überraschungen sind halt die Gegner und auch die Art und Weise, in der Art, wie diese Gegner in Mutationen sozusagen auftauchen. Also du hast am Anfang des Spiels, so sagen wir mal, so die ersten 10 Stunden oder so, siehst du halt immer wieder neue Sachen. Aber später kommen dann auch einfach verschiedene Varianten oder verschiedene Feindformationen auf dich zu, sodass du eigentlich nie so richtig genau weißt, was da geht. Und es gibt immer wieder so kleine Abschnitte, wie zum Beispiel, da bist du einmal mit so einem Boot unterwegs und bist dann natürlich dann, darfst dann nicht so ohne weiteres ins Wasser springen. Das sind so Sachen, die das Ganze dann schon ein bisschen auflockern.
Allein die Abwechslung, also du bist halt mal durch so ein Waldgebiet unterwegs, wo dann so das Licht durch die Bäume bricht, und dann triffst du halt irgendwie auf so Abzweigungen, oder dann gehst du auch mal halt irgendwie runter in die Katakomben, und dann sind da irgendwie, tropft halt irgendwie das Wasser so von den Steinen. Also die Stages sind schon sehr abwechslungsreich und eben wunderschön gestaltet. Also ich finde, jetzt mal abgesehen von den Charakteren, kann man dem Spiel nicht vorwerfen, es sei hässlich. Die Charaktere sind Geschmackssache, ganz klar. Aber ich finde so die gesamte Welt und die Weltgestaltung und wie viel beeindruckende Handarbeit in diesem Spiel drinsteckt, diese Art der Animationen und so weiter, und gerade die Bosse, das ist so famos, das ist wirklich großartig anzuschauen. Es ist fast so wie die Charaktere selber auch oft überfordernd. Also wenn du zu viert in diesen Welten rumrennst und dann kommen irgendwie noch 3 Skelettkrieger und dann kommt irgendwie noch so 2 so Orks, die dann irgendwie noch reinmarschieren, dann wuselt noch dieser Loot-Sammler. Man hat so einen so einen Kollegen, der nur fürs Loot-Sammeln zuständig ist, der kriegt dir dann irgendwie so Schlösser und so weiter.
Genau.
Und dann gibt's auch eine kleine Fee, die irgendwie rumschwirrt, und der Bildschirm ist so dermaßen überladen, und diese Reizüberflutung, die hat mich in den ersten Stunden, das weiß ich auch damals, völlig überfordert. Auch jetzt wieder, obwohl ich ja wusste, was mich erwartet. Und in 4K ist das ein völlig beeindruckend, aber positiv wie negatives Spiel, weil du bist erstmal völlig, stellenweise hat man so diese Momente, wo man gar nicht mehr weiß, wo ist eigentlich in diesem Gewusel gerade mein eigener Charakter? Ja, wo ist der eigentlich gerade? Ihr kennt diese Szene aus den Asterix-Heften, wenn alle sich prügeln und du siehst nur noch so eine Rauchwolke. Genau dieses Gefühl ist ganz oft der Fall bei Dragon's Crown.
Aber ich finde das geil. Mir gefällt
das total. Ja, es hat was, aber es ist auch völlig überbelastend irgendwie am
Anfang. Ja, es ist der totale Overkill. Vor allen Dingen, also man lernt es ein bisschen zu lesen, aber also es gibt Situationen, wo du denkst, what, wo bin ich? Aber irgendwie macht das Spaß dann. Ich weiß, es ist komischerweise, also es klingt so, als müsste das frustrieren, aber es frustriert bei Dragon's Crown komischerweise überhaupt gar nicht. Das ist, ich weiß nicht, ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, warum das so ist.
Meine Vermutung ist, es überfordert dich halt auch spielerisch nicht.
Ja.
Also optisch überfordert es dich, aber du drückst halt, auch wenn du nicht weißt, wo dein Charakter ist, hämmerst du halt einfach weiter auf der Schlagtaste rum und kommst halt irgendwie trotzdem damit durch.
Also, ja.
In dem normalen Modus, wenn du es anfangs spielst, bis du es einmal komplett durch hast, ist das Spiel ja nicht besonders schwer. Du kommst ja mit wildem Button-Mashing völlig durch. Ich finde, das Kampfsystem hätte auch ruhig ein bisschen intelligenter und smarter sein können. Also das Spiel entfaltet ja erst so richtig seinen Reiz, wenn man im New Game Plus die hohen Schwierigkeitsgrade und zu viert und jeder genau weiß auch, was seine Rolle ist. Wenn du das Spiel am Anfang spielst und nur so alleine dadurch dich mashst, dann brauchst du ja gar kein Kampfsystem. Also diese Moves und so, das ist ja alles so Pillepalle, das ist ja kein schweres System oder irgendwas. Und du musst diese Special Moves und alles ja auch gar nicht groß einsetzen. Also ich finde, alleine funktioniert das Spiel auch nicht mal halb so gut wie im Koop.
Das stimmt.
Das muss man ausdrücklich dazu sagen.
Es sei denn,
das
ist schon ein bisschen fad allein. Es sei denn, man spielt mit der Elfin, dann wird es schon ein bisschen taktischer, weil die Elfin hat einen Bogen dabei.
Die Fernkämpferin,
genau, ja, genau. Die Fernkämpferin da. Also sich mit der ins Getummel zu schmeißen, ist oft nicht so optimal, also das ist dann schon ein bisschen schwieriger, wogegen der Knight oder der Zwerg, das sind so die Haut drauf Charaktere, die sind natürlich krass. Die Magierin ist halt auch, kann auch sowohl Distanz als auch Nahangriff, aber die ist so ähnlich wie bei der Elfin, da sollte man lieber auf Abstand bleiben. Aber wenn man so diese klassischen Brawler-Charaktere nimmt, dann ist man natürlich, das ist dann halt ganz klar, dass das Kampfsystem da jetzt nicht so an einen Bayonetta oder so rankommt. Das fühlt's aber, glaube ich,
noch. Ja, also, ja.
Das ist wirklich
auch. Das Spiel sagt ja, also auch, welche Charaktere eben einfach zu steuern sind. Das sind eben der Knight und der Zwerg, die Brawler. Und die anderen sind ein bisschen komplexer. Wie gesagt, richtig seinen Reiz entfaltet es wirklich erst im Online-Modus, wenn man mit anderen Spielern zusammenspielt und jeder halt weiß, wie seine Rolle funktioniert.
Ja, oder lokal.
Weil dann ja auch, oder lokal eben. Und das ist eigentlich, glaube ich, der große Pluspunkt. Also wenn man ein Vierer Local-Spiel sucht, ist Dragon's Crown großartig. Alleine würde ich es nicht unbedingt empfehlen.
Ja, das auch Geile ist ja, das Geile ist ja, dass es Cross-Plattform ist. Also du kannst sowohl, also alle Leute, die irgendeine Art von PlayStation-Plattform haben, eine Vita, eine PS3 oder eine PS4, die können halt online Crossplay spielen. Also die können sich alle verbinden mit ihrem Spiel. Und das Coole ist auch, das habe ich hier auch noch mal ausprobiert, du kannst deinen Spielstand auch hochladen. Mhm. Und der ist auch zwischen allen Plattformen kompatibel. Also wenn du jetzt irgendwie unterwegs sagst, ja, ich spiele jetzt, weiß ich nicht, eine Woche im Urlaub ein bisschen weiter und so und hab ein paar.
Auf der Vita dann, genau.
Genau, spielst auf der Vita dann einfach weiter. Dann kannst du dann von deiner Vita aus deinen Spielstand hochladen und den auf deine PlayStation 4 runterladen oder PlayStation 3. Und das funktioniert auch ohne PS Plus. Also es ist irgendwie ein eigener Dienst von Atlas oder so und da kannst du halt einfach die Sachen, das ist mega geil. Also ich hatte jetzt
Spielstände, aber der Multiplayer natürlich.
Genau, nicht. Multiplayer nicht. Ist klar, weil das halt an das PS Plus, an den Online-Dienst von Sony gekoppelt ist. Aber das mit dem Server, das funktioniert auf jeden Fall auch. Also das mit dem Spielstand, das funktioniert auch ohne PS Plus. Und das ist super cool. Weil ich konnte dann mal einen Spielstand, den ich vor 3-4 Jahren irgendwie konnte wieder reaktivieren. Leider war der nicht ganz aktuell, aber es war dann nicht so, als müsste ich dann nochmal von Neuem starten. Das war richtig, richtig interessant. Aber es steht, und das Coole ist halt auch an dieser Pro-Version, das hat alles drin. Also das Geilste ist, also wirklich die beste Verbesserung sind natürlich die Grafik und die 4K-Unterstützung. Davon habe ich jetzt nicht viel gesehen. Hast du das auf 4K gespielt?
Ich habe es auf 4K gespielt. Es sieht knackscharf halt einfach aus. Das Spiel wäre auch so ganz gut gealtert. Also ich habe es jetzt nochmal auf der Vita und nochmal Vergleichsvideos und so angeschaut. Es ist halt einfach hochauflösender. Aber dadurch, dass es eine handgezeichnete Grafik ist, es wirkt fantastisch auf einem 4K, aber es sah auch damals schon geil aus,
ja.
Weißt du? Also so dieser Sprung ist jetzt nicht so, dass es einen völlig wegbläst, weil man es halt genauso, wie es jetzt aussieht, in 4K halt auch in Erinnerung hatte, weil man ja natürlich auch im Kopf so jetzt sich nicht die Pixeldichte oder irgendwas merkt, sondern man merkt sich halt, wie sah denn das Spiel aus, wie hat es denn auf mich gewirkt. Aber es ist natürlich schon klar eindeutig jetzt die schönste Version. Aber auf was du hinlaufen willst, die größte Änderung, die einzige richtige, wirkliche Änderung ist ja die Musik. Und dafür lohnt sich's auf jeden Fall, sich die neue Version
anzuschauen. Also ich hab keinen 4K-Fernseher, ich habe auch nur die normale PS4 Pro. Ich war trotzdem total, es hat mich wieder umgehauen, weil man irgendwie in 3 Jahren ja doch viele andere Spiele sieht und einfach dann auch gerne vergisst, was die guten alten Stärken von handgezeichneter Grafik irgendwie sind. Und das Ding, da gebe ich dir völlig recht, das ist eigentlich zeitlos. Ich glaube, das wird in 10 Jahren immer noch schön sein. Und die Musik ist aber toll, also die war vorher schon gut, aber die war vorher eben aus der Dose. Also es war gesampelte Musik. Das war, das hört man, das war schon sehr, sehr gut komponierte Musik. Das hört man nur mit einem geschulten Ohr, dass das alles elektronische Instrumente sind. Und da haben sie sich jetzt gesagt, na gut, jetzt gehen wir die extra Meile, jetzt machen wir für die Neuauflage einen neuen orchestral eingespielten Soundtrack. Und das ist gigantisch.
Also jetzt hier mal zum Vergleich, das hier ist die alte Musik. Der neue mit Orchester eingespielte Soundtrack.
Also man kann es im Menü umstellen zwischen den beiden Varianten. Also man kann dann, um den Unterschied vielleicht auch nochmal zu hören oder so, kann man auch nochmal, oder vielleicht gibt es da einen Grund, dass man lieber den Original-Soundtrack haben will, dann kann man das im Menü auf jeden Fall auch separat einstellen. Aber du hast also einfach, dass du weißt und hörst, dass es handgespielt ist. Also so Trompeten zum Beispiel, du spürst einfach, das sind Leute, die blasen in so ein Blaseninstrument rein, du hast Streicher.
Ja, es hat eine orchestrale Musik, das hört man sofort.
Ja, das hört man sofort. Das ist einfach, da sind so kleine Ungereimtheiten drin, einfach so kleine Imperfektionen, die es aber noch besser machen. Also das orchestrale Dynamikumfang ist halt auch besser. Du hast den Raumklang, du hast die Nebengeräusche mit drin und so, das ist unglaublich gut. Und die Musik war vorher sowieso schon sehr gut komponiert. Es hat einfach diesen Medieval-Stil sehr, sehr ausgewogen auch zwischen so actionreichen Kampfgetummel bis hin zu diesen sakralen, heilig klingenden Sachen. Du hast ja wirklich schon gesagt, das Ganze erinnert ja so ein bisschen an so kirchliche Sachen. Ganz bewusst auch. Also gerade wenn so die Karte aufgeht, dieser Moment, wenn dann so die Karte so über die Landschaft scrollt und so, da gibt es so eine total erhabene Musik, die ist im Orchester unfassbar gut mit dem Chor und so. Also die Musik wird da wirklich nochmal auf so eine neue Ebene halt wirklich auch gehievt und alleine das ist schon dieses Remaster wert, wenn man Musik steht. Und ansonsten ist alles drin, ne? Also alle Patches sind drin, alle neu hinzugefügten Funktionen sind drin. Die RC-Stimmen, also die waren ja vorher nicht dabei in der Urfassung, die sind jetzt hier halt auch mit dabei.
Die konnte man sich damals, glaube ich, dann später runterladen. Genau. Also Download-Pakete, der Erzähler und die Sprachpakete. Also der Erzähler erzählt in so einer Fantasy, so eine Rollenspiel-Atmosphäre. And then the team walked into the bar und bla. Ja. Der ist ganz, ganz cool. Der ist auch so übertrieben. Also der ist fast schon ein bisschen nervig übertrieben, weil er halt so ganz geschwollen irgendwie tut. Und man kann auch die Version auf Japanisch umstellen. Mhm. Also wenn man irgendwie jetzt einen japanischen Flair haben möchte, was ich bei dem Spiel jetzt nicht so passend finde, weil es ist halt ein japanischer Entwickler, aber die Charaktere wirken nicht so, als würden sie japanisch reden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das ist so bei Muramasa oder so, ist das irgendwie passender und cooler. Aber hier habe ich überhaupt gar keinen japanischen Flair. Und deswegen finde ich es irgendwie hier jetzt in dem Falle quarkig, auf japanisch umzustellen, weil das sieht nicht aus wie Japan.
Ja. Oder wie japanisch. Ja, aber gut, für Fans ist es natürlich top, das dann nochmal in der Version spielen zu können. Es gibt ja auch Leute, die lassen sich von Stimmen auch zu sehr ablenken, so von den Taunts und von den Kommentaren im Spiel, wenn man die versteht. Vielleicht haben die es lieber auf Japanisch. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man das haben möchte.
Ja, ist ja auch gut, dass es drin ist.
Aber gibt's halt auch, also und dann natürlich alle Sprachen. Also auf der Disc sind halt auch Deutsch, Englisch, Französisch,
whatever. Aber nur Text, meinst du? Text, also Sprache gibt es nur Englisch und
Japanisch. Genau, also gesprochene Sprache nur Englisch und Japanisch. Und als Text gibt es halt alle möglichen. Also da kann man halt auch auf Deutsch spielen und so.
Also inhaltlich hat sich ja, wie du schon gesagt hast, nicht so viel getan. Da gab es ja dann auch keine Erweiterungen oder DLCs oder so. Es ist alles drin, was im Originalspiel auch drin war. Ich fand es schade, dass sie nicht so ein paar Kleinigkeiten angepasst haben, die mich damals schon genervt haben. Also ich finde dieses Loot-System, dafür, dass es eben so ein Brawler ist und diese klassische Schleife hat zwischen Leveln und Looten und wieder nächste Quest annehmen, ich fand das Loot-System damals schon ätzend. Also dieses, du findest neue Sachen und es sind zwei Faktoren. Also einerseits musst du während des Spielens immer mit diesem Analogstick im Screen rumfummeln. Bei der Vita-Version war das über den Touchscreen gelöst, dass du eben so Sachen antippst. Da glitzert mal was oder da ist mal eine Schatzkiste oder so weiter und deine Charaktere können keine Schatzkisten öffnen, sondern dann musst du eben sagen, hier ist ein Schlüssel, Icon, öffne die Kiste und dann rennt dieser kleine Hansel da los und öffnet die für dich und dann sprudelt das Geld raus und dann kannst du die eben aufsammeln und der sammelt auch für dich ein. Das finde ich ein völlig unnützes Feature eigentlich und das ist jetzt halt hier auch wieder drin. Jetzt hast du halt keinen richtigen Touch, du hast halt den PS4-Controller in der Hand und kannst dann zwar auch diese Touchfläche dafür nutzen, dann hast du halt wie so einen Mauscursor oder eben den rechten Analogstick. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das macht mir immer noch keinen Spaß, mit diesem Analogstick im Spiel rum zu scrollen und irgendwie dauernd da rumzuklicken, wenn ich halt gerade in der Brawler-Action drin bin. Das fand ich immer noch nervig.
Ja, das macht eigentlich nur am ehesten auf der Vita irgendwie Sinn.
Weil der Daumen da irgendwie so schneller dran ist.
Ich glaube, kann mich nicht erinnern, ob man das Rückenpad noch benutzen konnte, dafür bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber es ist mit dem Touchpad jetzt so, also ich habe auch irgendwie, ich muss zugeben, ich habe auch erstmal 10 Minuten gebraucht, um zu checken, wie mache ich denn jetzt die Kiste auf, bis mir dann eingefallen ist, dass die PS4 ja auch ein Touchpad, das wird ja bei fast keinem Spiel sinnvoll benutzt irgendwie. Das ist ja wirklich das sinnloseste Gimmick, das Sony sich hat einfallen lassen für die blöde, für den Controller. Die könnten die Dinger ruhig mal billiger anbieten, ohne dieses dumme Pad. Und du brauchst es ja wirklich fast gar nicht. Und die Sache ist, hier kannst du dann halt diesen Cursor bewegen, schickst Elfe oder den Dieb halt irgendwie dahin. das unterbricht den Flow schon. Also ich fände jetzt geil, wenn sie da einfach eine automatische Option eingebaut hätten, dass der von selbst dorthin läuft und da irgendwas aufmacht, weil du machst ja eh jede Kiste auf. Also
eben.
Das ist ja total, das ist ja total egal. Also du schickst den Dieb ja eh hin. Der Dieb ist ja auch lustig. Also ich bin ja froh, dass er dabei ist. Der sagt immer so, oh mein, und freut sich auch total wie so ein gieriger kleiner Sack. Ich muss immer an Dagobert Duck denken, der sich über jeden Kreuzer freut. Und das ist also deswegen unnötige Mechanik eigentlich. Also es ist so eine Kleinigkeit, das macht das Spiel jetzt nicht kaputt, aber das hätte man verbessern können.
Es unterbricht den Flow, wie du schon gesagt hast. Es ist einfach ein unnötiges Feature, weil man sowieso alles looten will. Ja. Und auch unnötig finde ich das Identifizieren von dem Loot. Also Geld sammelst du einfach ein und dann findest du eben am Ende auch immer neue Waffen, neue Schilde, neue Rüstungsgegenstände und so weiter. Und du weißt nicht, wie gut die sind. Da steht dann am Ende eines Levels immer, du hast hier ein Schwert und dann steht halt so XXX oder Fragezeichen für den Namen und du erkennst die Werte noch nicht. Und dann steht da dran, das schätzen zu lassen, diesen Gegenstand, das wird dann untersucht von so einem Händler, der dann sagt, was es ist. Das kennt man ja aus anderen Rollenspielen auch. Kostet irgendwie 250 Gold oder du verkaufst es direkt für 150 Gold. Und dann kann es halt sein, dass du es identifizierst für 250 Gold und dann ist es am Endeffekt nur 170 Gold wert oder sowas, ja. Oder es ist halt voll der Flop. Oder es ist halt was richtig Geiles. Und das musst du aber jedes Mal machen. Und es sind dann irgendwie halt jedes Mal 8 bis 10 Gegenstände. Und warum soll ich die denn nicht? Also wenn ich das Geld habe, dann lasse ich natürlich alle identifizieren. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein Reward-System gibt, dass du sagst, ich profitiere irgendwie mehr davon, wenn ich das jetzt verkaufe und so. Das funktioniert einfach für mich nicht, dieses Feature mit diesem Schätzen, weil das nicht so, es wirkt nicht so durchdacht, als dass irgendwie ein Reiz dahinter sein könnte, die Sachen nicht schätzen zu lassen.
Ja, das ist und das ist auch so ein Ding, wo es vielleicht ein bisschen zu sehr dem Zufall überlassen hat ist, ne? Also man würde dann schon ganz gerne so eine, also so tick ich, ich wüsste dann, also ich finde so einen kleinen Zufallsfaktor bei so Loot finde ich nicht schlimm grundsätzlich, aber hier ist es Mühe zu viel. Also man will jetzt nicht durch so einen kompletten Level sich grinden, nur um am Ende so so eine Lotterie zu sehen. Das ist auch nicht unbedingt, also es war auch nicht meine Motivation, dieses Spiel zu spielen, zum Glück. Also zum Glück hat mir das ganze Brawlen so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt nicht unbedingt auf dieses Loot-System angewiesen war. Aber das ist halt einfach so eine Mechanik, wo du denkst, na, das hätte man, ich weiß nicht, ein bisschen schöner lösen können irgendwie. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja, und gerade von so einem Remaster hätte man halt erwarten können, dass vielleicht solche Sachen irgendwie optional noch geändert werden können. Wie du schon gesagt hast, Auto öffnen, also dafür sind ja eigentlich so Remasters und Pro-Versionen und Upgrades und so da von so Klassikerspielen, dass man vielleicht einfach aus diesem Feedback oder so gelernt hätte und da Kleinigkeiten reingemacht hätte. Aber wirklich das Einzige, was neu ist, ist die Musik und eben die 4K-Auflösung. Das heißt, wenn man Dragon's Crown schon hat in der PS3 oder in der Vita-Version, ist halt die Frage, ob man es wirklich nochmal braucht, außer man hat jetzt halt irgendwie verdammt Bock, das jetzt nochmal zu viert in 4K durchzuspielen auf dem großen Bildschirm und hat die PS3 oder so vielleicht nicht mehr parat, dann kann man sagen, ja, okay, und wenn man es noch gar nicht kennt, dann ist wahrscheinlich schon auch klar die Empfehlung, dann greift lieber gleich zu dieser Version,
ja.
Weil, ja, ich meine, es ist aktuelle Konsole, aktuelle Technik und alles und die Musik. Ja. Ihr verpasst auf jeden Fall was, wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt. Aber es ist schon echt eine Typsache, ob man der Typ für dieses Spiel ist. Gell? Vierer-Brawler, Local Co-op ist richtig cool, aber alleine gibt's deutlich bessere Spiele.
Ja, ja, klar. Die diesen, also man muss das
Loop einfangen.
Man muss das Genre mögen. Das muss man schon einschränkend sagen. Also es ist keine unbedingte Empfehlung. Es ist kein Must-Have im Sinne von dieses Spiel jetzt unbedingt kaufen, weil sonst verpasst ihr was ganz Essentielles. Es ist, wenn man ein bisschen was mit diesem Brawling, wenn man ein bisschen was dafür übrig hat, dann braucht man es unbedingt. Wenn man jetzt aber noch nie sowas, also wenn man Double Dragon oder keine Ahnung, den ganzen Kram einfach nie was abgewinnen konnte oder so, da wird Dragon's Crown jetzt auch nichts an dieser Meinung ändern. Also es macht dann jetzt wirklich nichts wesentlich neu. Ich würde sagen, so Fantasy-Fans oder halt einfach Leute, die generell auf Vanillaware stehen, weil durch Odinsphere ist ja durchaus ähnlich gelagert vom Gameplay, hat ja auch so sehr starkes Brawler-System und so. Das Einzige, was so ein bisschen weggeht, ist ja das Muramasa, das ist ja eher wie Metroidvania aufgebaut. Und du hast also hier ja schon, dann muss man das, ich glaube aber auch, dass die Leute das dann auch schon wissen, dass sie das haben müssen. Das ist halt sozusagen nur die Frage, also wenn man es vorher schon 100 Stunden auf einer anderen Plattform gespielt hat, ob man jetzt so ein krasser Hardcore-Fan ist, dass man das jetzt irgendwie trotzdem nochmal in dieser neuen Version braucht. Das ist sicherlich die definitive Fassung bisher.
Aber es ist halt nicht so ein Riesensprung grafisch wie zum Beispiel bei Shadow of the Colossus.
Genau. Ja?
Das ist ja wirklich so komplett von Grund auf nochmal neu, in 3D nochmal neu gebaut. Und in 2D wirkt der Sprung auf 4K wirklich nicht so beeindruckend krass, wie er jetzt im ersten Moment vielleicht klingt.
Das ist aber tatsächlich, also für mich persönlich tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele. Also es ist über die Jahre halt wirklich auch gewachsen für mich. Also ich weiß, dass sehr viele das mit dem Art-Design sehr kontrovers sehen, aber ich finde es super gut, dass Middleware das so durchgezogen hat. Ich finde auch nicht jede Figur ästhetisch, aber ich finde den ganzen Grafikstil insgesamt, ich habe sowas, guck mal, also seit 4 Jahren habe ich sowas noch nie gesehen. Also bis heute ist das ein totales Unikat. Bei anderen Spielen weiß ich halt, also gerade auch bei so Anime-Spielen, da kann man die teilweise nicht mehr unterscheiden, wenn man da jetzt einfach einen Screenshot bekommt.
Dragon's Crown erkennst du immer. Unter 100 Screenshots erkennst du sofort, was Dragon's Crown ist. Das ist auf jeden Fall einzigartig.
Ja, und das ist wirklich auch so ein Spiel, wo du das Gefühl hast, man hat den Künstlern einfach den freie Hand gegeben und gesagt, okay, macht. Also wenn ihr wollt, dass diese Figuren deformiert sind, wenn ihr das wollt, dass es dann dazugehört, wenn das eure Vision ist, zieht es durch. Und sowas muss ja auch nicht allen gefallen. Das finde ich aber auch gut, dass es nicht so gefällig ist. Ich finde gerade so gefällige Spiele, und vor allen Dingen auch, wie gesagt, da auch wieder Anime. Gefällige Anime-Spiele sind total austauschbar. Die können schön sein, aber man kann zum Beispiel dann viele Rollenspiele gar nicht, wirklich nicht unter. Also auch die 3D, wenn es dann später in 3D transportiert wird, das sieht dann auf den Artworks vielleicht auch schön aus. Aber man sieht dann einfach in dieser 3D-Grafik, in der 3D-Interpretation mit den Polygonfiguren einfach den Unterschied nicht mehr. Ich würde jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, da gibt es viele unheimlich schöne Sachen. Aber es ist einfach so, man muss es sagen, 75%, also gut, das ist echt eine Menge, was sehr generisch aussieht. Dragon's Crown fällt auf. Vanillaware fällt immer auf. Muramasa kann man gut unterscheiden. Ja. Odin's Sphere auch. Das ist immer so ein total toller Stil und das mag ich. Und diese Ähnlichkeit zu Dungeons and Dragons von Capcom, von früher, dieses eine Spiel, dieser Brawler, ist ja auch nicht von ungefähr, weil es derselbe Game Designer ist.
Naja, der hat da auf jeden Fall weiter schon seine Wurzeln bedient, ja. Also ich bin da ganz bei dir. Ich freue mich auch auf jedes neue Vanillaware-Spiel. Ich würde mir trotzdem was weniger sexistisch von der Darstellung wünschen, weil sie können es ja. Also die Charaktere, die nicht sexistisch in diesem Spiel sind, sind ja genauso fantastisch und toll. Und dieses Spiel würde auch ohne diese riesengroßen Brüste auskommen. Also, weißt du, brauche ich einfach nicht. Ich bin froh, dass ich bei Dragon's Crown größtenteils auf die Charaktere verzichten kann und andere Charaktere wählen kann. Und um ein paar kommt man halt nicht umhin wie diese Zauberin, aber ich könnte auch gerne drauf verzichten. Also das macht den Artstyle nicht wirklich besser. Das ist keine Vision, die ich da drin sehe, weil das sehe ich in den anderen, weißt du, in der Levelgestaltung, in den Charakteren, die auch die weibliche Charaktere. Man sieht ja, dass sie das nicht immer machen müssen. So, das ist keine Vision. Es ist halt einfach so dieser kleine Fetisch, der da noch drin steckt. Und ich hoffe sehr, dass
aber der Fetisch kann ja auch Teil der Vision sein.
Ja, klar. Also natürlich, aber dann ist es ja trotzdem sexistisch. Also ja, Vision hin oder her.
Nee, das ist keine Frage. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Das muss man so bezeichnen, wie es ist. Aber es ist die Frage, ob es einen persönlich stört. Mich persönlich stört es an dieser Stelle tatsächlich überhaupt nicht.
Nö, das macht es aber nicht weniger sexistisch, nur weil es einen nicht stört. Ja. Das Spiel erscheint am 15. Mai für die PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Kostet um die 50 Euro jetzt in der Neuauflage. Und genau, ist jetzt natürlich nicht mehr für die Vita erschienen, klar. die Version gibt's aber noch im PSN. Also wer die alte Version noch sucht für die Vita. Wie gesagt, dass sie diese Cross-Geschichte mitgenommen haben, finde ich echt sehr löblich. Also dass man auch noch die Safe-Games laden kann und eben auch online dann noch viele Spieler findet. Weil auch wenn ihr die alte Version noch habt, jetzt ist, glaube ich, wieder ein ganz guter Zeitpunkt, online nach Spielern zu gucken, wenn dann die neue Version für die PlayStation 4 jetzt rauskommt, weil das ja dann wieder kompatibel ist miteinander.
Also das stimmt, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, dann kann man im Prinzip sein altes Spiel noch mal wiederbeleben. Wenn man die Geräte noch hat, Vita wäre auf jeden Fall, also die verstaubt ja teilweise schon bei manchen Leuten. Das wäre auf jeden Fall noch mal ein Grund, die wieder hervorzukramen. Also, ja, Dragon's Crown kommt, wie gesagt, gibt's Retail und digital, wollte ich noch mal ergänzen. Also es gibt auch irgendwie so eine Collectors Box, bla blub, wo irgendwie auch der Soundtrack mit dabei ist. Der kommt dann auf 3 CDs und so. Und ansonsten, wie gesagt, am 15. für Dingens. Wir sind früh dran.
Ja, das Embargo ist gestern abgelaufen, deswegen konnten wir jetzt schon drüber reden. Ja. Ich bin gespannt, was Vanillaware als nächstes macht. Weiß man da schon irgendwas, an was die arbeiten? Weißt du da schon irgendwas?
Ja, da gibt's doch dieses Mech-Spiel mit Robotern, aber da habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Das spielt irgendwie in so ein Tokio in der Zukunft und da gibt's irgendwie, weißt du, so Neon Genesis-Style, irgendwelche Schüler, die mit Mechs zu tun haben.
Erinnerst du dich? Das ist ja schon seit Jahren angekündigt,
oder? Irgendwas mit Sentinels im Titel oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ist schon seit Jahren angekündigt, aber das ist halt Vanillaware, die arbeiten sehr lange an solchen Sachen, aber dafür entstehen dann bei denen halt einfach auch zeitlose Spiele, das muss man einfach sagen. Dann Also dann, ich würde mich nicht wundern, wenn sie dieses Spiel, was dann demnächst kommt, dann nochmal ein paar Jahre nochmal neu auflegen und einfach so an der Konkurrenz vorbeifliegen, weil die einfach was komplett anderes gemacht haben. Bin ich mal gespannt.
Gut, währenddessen warte ich auf ein neues Muramasa. Dann hören wir uns an dieser Stelle morgen wieder. Mhm. Und euch viel Spaß beim Brawlen. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.